0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Hey! Radio Tour, der Radsport-Talk auf meinsportradio.de.
Nur weil die Klassiker-Saison im Radsport vorbei ist, heißt das aber nicht, dass die Highlights ausbleiben in Zukunft, sondern es geht jetzt richtig los und zwar mit den Rundfahrten. Den Anfang macht der Giro d'Italia, die 101. Ausgabe und wir hier bei Radiotour auf meinsportradio.de wären ja kein vernünftiger Radsport-Podcast, wenn wir euch da nicht angemessen darauf vorbereiten würden. Mein Name ist Lukas Kruse und an meiner Seite auch heute wieder Erik Gutglück. Hallo Erik.
Hallo Lukas.
Ja, wir sprechen heute über die 101. Austragung des Giro d'Italia und vielleicht reden wir als allererstes mal darüber, was macht denn den Giro aus? Jede Rundfahrt hat ja so ihre Eigenheiten, jede Rundfahrt hat einen ganz speziellen Charakter, gerade wenn wir von den drei großen Landesrundfahrten reden. Was macht für dich den Giro aus und was unterscheidet ihn vielleicht von Vuelta und der Tour de France?
Ja, also für mich lässt sich der Giro in eigentlich drei Worten zusammenfassen. Das ist zum einen die Unberechenbarkeit, zum anderen die Spannung, die dadurch entsteht, aber auch das Drama. Also die Rennen sind oft wirklich sehr packend, viel wilder teilweise als die Tour. Taktisch gibt es viel mehr Möglichkeiten. Es entsteht oft auch ein Kampf auf den schweren Etappen vorne um den Etappensieg zwischen einer Ausreißergruppe und dann mehrere Minuten dahinter ein Kampf zwischen den Gesamtklassementfahrern. Ja, auch der Begriff Drama habe ich ja gerade schon genannt, wenn wir allein an das letzte Jahr zurückdenken. Tom Dumoulin, der gegen Mitte des Rennens gefühlt bombensicher im rosa Trikot saß, dann auf der Königsetappe unfreiwillig aufgrund eines Bedürfnisses rechts ran musste, das rosa Trikot zwar verteidigen konnte, in den nächsten Tagen es aber abgeben musste und es sich dann am letzten Tag im Zeitfahren nach Mailand von Platz 4 aus gestartet zurückgeholt hat. Also da hatten vier Fahrer am letzten Tag noch Chancen, die Rundfahrt zu gewinnen. Dann kommt dazu, dass der Giro ja immer im Mai stattfindet und das heißt, dass in den Alpen, wenn die Wetterlage entsprechend vorhanden ist, auch noch Schnee liegen kann, dass Etappen verkürzt werden müssen oder dass Etappen unter sehr widrigen Witterungsbedingungen ausgetragen werden. Aber der Giro schreibt auch neben dem Drama auch tragische Geschichten. Wenn wir zum Beispiel an das Jahr 2011 zurückdenken, als Wouter Weiland in einer Abfahrt gegen eine Mauer geprallt war und dort ja ums Leben gekommen ist.
Ja, das ist dann natürlich manchmal der Preis, der für zu viel Spektakel gezahlt werden muss. Ansonsten kann man aber sagen, dass der Giro gerade in den letzten Jahren die Radsportfans, die bei der Tour de France sich ein bisschen mehr Drama versprochen hatten, dann jetzt zumindest bei Giro und vielleicht auch bei der Vuelta auf ihre Kosten gekommen sind. Gerade im letzten Jahr, wie gesagt, war das ja ein Herzschlagfinale, was am Ende Tom Dumoulin für sich entscheiden konnte. Wir können schon mal so viel vorwegnehmen. Tom Dumoulin auch bei der 101. Austragung wieder am Start und möchte dort seinen Titel verteidigen. Ob ihm das gelingt oder was unsere Meinung zu ihm ist, das werden wir später besprechen. Als allererstes werden wir euch natürlich hier aber erstmal auf die Strecke des 101. Giro d'Italia vorbereiten. 21 Etappen stehen, wie bei jeder großen Landesrundfahrt, auf dem Programm. 3546,2 Kilometer von, und jetzt wird's ein bisschen verwirrend erstmal, Jerusalem nach Rom. Erik, klär uns doch mal auf, warum findet der Start in Jerusalem statt?
Ja, das ist tatsächlich ein ganz besonderes Novum. Das ist der erste Grand Tour Start in der Geschichte des Radsports, der außerhalb von Europa ausgetragen wird. Das Ganze geschieht zu Ehren von Gino Bartali. Gino Bartali war in den Kriegsjahren ein gefeierter Radsportheld in Italien, war ja die Größe, ein nationaler, ja, wie soll man sagen, ein nationaler Held. Und er hat sich im Prinzip seine Popularität zunutze gemacht und hat zu Zeiten der Besetzung durch die deutsche Wehrmacht Dokumente in seinem Rad geschmuggelt, um Juden oder verfolgten Juden das Leben zu retten, indem sie halt mit gefälschten Papieren dann das Land verlassen konnten. Ist eine sehr, sehr interessante Geschichte. Und ja, ihm zu Ehren, diesem großen italienischen Champion, hat man diesen Grand Tour Start jetzt nach Jerusalem verlegt.
Genau, Gino Bartali hat übrigens auch jetzt posthum noch seine Ehrenbürgerschaft in Israel bekommen, verliehen bekommen. Die ganze Geschichte zu diesem stillen Helden, der nämlich nie über seine Taten geprahlt hat oder davon berichtet hat, findet ihr auch. Die ganze Geschichte findet ihr auch bei meinsportradio.de. Der Malte Asmus und ich haben dort eine kleine Reportage aufgezeichnet. Könnt ihr ja mal im Radsportblog gucken und euch da reinklicken und mal anhören. Da findet ihr auf jeden Fall die ganze Geschichte zu Gino Bartali. Wir kommen jetzt aber natürlich erstmal zum Sportlichen und schauen auf den Prolog dieser Rundfahrt. Es gibt ein Einzelzeitfahren in Jerusalem über 9,7 Kilometer. Glaubst du, dass wir dort schon den einen oder anderen kleineren Abstand sehen werden? Und wer sind für dich die Favoriten?
Ich glaube schon, dass dort zwischen den Fahrern, die Ambitionen haben, die Gesamtwertung zu gewinnen, auf die kommen wir ja später noch zu sprechen, dass da schon ziemliche Abstände entstehen könnten. Das ist zwar auf dem Papier sind es nur 9,7 Kilometer, also ja, eine Fahrzeit von knapp über 10 Minuten, knapp unter 11 Minuten würde ich jetzt mal schätzen. Das Besondere an diesem Kurs ist aber, der weist auf diesen nicht ganz 10 Kilometern über 200 Höhenmeter auf. Und das ist nicht ganz so einfach zu bewältigen. Das ist kein Kurs, auf dem man Vollgas fahren muss oder man muss Vollgas fahren, aber das ist nicht ganz so einfach wie auf anderen Strecken. Man muss sich da die Kraft schon gut einteilen. Deswegen ist das, denke ich, auch ein Kurs, wo vor allem die Spezialisten zum Zuge kommen. Da denke ich vor allem an einen Rowan Dennis, der ja auch schon den Auftakt der Tour de France 2015 gewonnen hat und ehemals den Stundenweltrekord gehalten hat. Also ein sehr starker Mann im Kampf gegen die Uhr. Tom Dumoulin ist nicht zu unterschätzen. Er hat vor 2 Jahren das Auftaktzeitfahren des Giro in seiner Heimat in den Niederlanden gewonnen, als der Giro dort gestartet ist. Das war auch knapp unter 10 Kilometer lang. Aber auch Joos van Emden, den habe ich auf der Liste. Der hat letztes Jahr das abschließende Zeitfahren gewonnen. Ist auch ein Zeitfahrer, dem diese kürzeren Distanzen durchaus liegen. Ich glaube auch tatsächlich, dass zwischen den Klassementfahrern schon Abstände von über 30 Sekunden entstehen werden. Also ein Fahrer wie Dumoulin oder vielleicht auch noch Chris Froome, den traue ich zu, dort eine sehr gute Zeit zu fahren. Und Fahrer wie Fabio Aru oder Domenico Pozzovivo, die werden dort schon, denke ich, am Abend dieses Prologs relativ deutliche Sekundenabstände von 30 Sekunden oder vielleicht sogar noch mehr auf die besten Bergfahrer oder auf die besten Klassementfahrer aufweisen.
Ja, am Freitagabend werden wir dann wissen, ob du recht behalten wirst oder nicht. Danach wird es auch schwierig für die abgehangenen Fahrer, richtig Zeit gut zu machen. Es gibt 2 Etappen, die wohl eher den Sprintern liegen werden. Einmal über 167 Kilometer nach Tel Aviv und die 2. oder 3. Etappe, je nachdem, wie ob man den Prolog jetzt als 1. Etappe sieht, muss man ja eigentlich. Dann geht es über 226 Kilometer, ebenfalls relativ flach, nach Eilat. Auf der 1. Etappe nach Tel Aviv gibt es dann ein bisschen oder könnte ein bisschen Wind eine Rolle spielen. Also deshalb sage ich, vielleicht wird es schwierig, denn Wind kann ja auch immer eine gute Gelegenheit, um ein bisschen Zeit gut zu machen, wenn man Glück hat. Das wird aber abzuwarten sein, ansonsten eben die Sprinter dort eher prädestiniert für Tagessiege. Danach wartet der 1. Ruhetag und der Transfer nach Italien. Das könnte eine organisatorische Meisterleistung werden, denn ja, für 3 Tage erstmal nach Israel, dann rüber nach Italien, genau gesagt Sizilien zu transferieren. Das wird eine ordentliche Herausforderung und auch ein Faktor, der vielleicht in puncto Nervenkostüm und Kraft eine kleine Rolle spielen wird. Wie geht es dann, lieber Erik, weiter, wenn wir dann auf Sizilien gelandet sind?
Ja, auf Sizilien geht es dann schon topografisch etwas anspruchsvoller weiter. Also es folgen die dritte und die 4. Etappe, beziehungsweise der 4. und 5. Tagesabschnitt. Prolog wird ja offiziell nicht als Etappe gewertet. Die sind einmal 191 Kilometer lang und einmal 152 über die Insel und sind jeweils Etappen, wo die Sprinter meines Erachtens nach keine Chance auf den Tagessieg haben, denn zum Beispiel auf der 1. Sizilien-Etappe führen die letzten 10 Kilometer einfach stetig bergauf Und der letzte Kilometer, der hat ungefähr 300 Meter vor dem Ziel eine Steigung von 13%. Also das ist etwas für die Pancheure. Da denke ich an Fahrer wie Diego Ulissi, Zdeněk Stýba, Alexej Lutsenko. Also Fahrer, die gut diese kurzen Rampen hochkommen, die auch in den Ardennen-Klassikern mit zu den Favoriten zählen und die trotzdem an einer solchen Steigung über einen guten Sprint verfügen. Und auch die Etappe am nächsten Tag hat auch auf den letzten 2 Kilometern bis zu 12% Steigung aufzuweisen, beziehungsweise 2 Kilometer vor dem Ziel ist das der Fall. Der letzte Kilometer geht dann nur noch ganz leicht bergan. Das ist ja der ähnliche Favoritenkreis zu nennen. Und dann geht's am nächsten Tag schon, ja, wenn man so will, richtig in die Berge, beziehungsweise auf den Berg. Und zwar steht die Bergankunft auf dem Ätna an, in knapp 1700 Metern Höhe. Und das wird der erste Härtetest der Favoriten sein. Wobei ich persönlich nicht glaube, dass dort schon extreme Zeitabstände entstehen werden. Der Ätna wurde letztes Jahr auch befahren auf der 4. Etappe. Dort war Jan Pollans der Etappensieger. Der ist auch dieses Jahr wieder dabei. Er hat dort als Ausreißer triumphiert und der einzige der Klassementfahrer, der wirklich Zeit rausholen konnte auf die anderen Mitfavoriten, das war Ilnur Zakarin von Katjuscha Alpecin. Der ist dieses Jahr nicht am Start. Der hat letztes Jahr 20 Sekunden auf die Favoritengruppe rausgefahren. Also es kann natürlich am Ende von 3 Wochen entscheidend sein, aber man darf sicherlich keine schlechten Beine an dem Tag haben, denn sonst ist man ganz schnell abgehangen und kann sich dort mehrere Minuten einhandeln. Ich denke aber nicht, dass dort die Klassementfahrer schon das totale Feuerwerk abbrennen und deswegen denke ich, dass ein Kletterer gewinnen wird, der über einen relativ guten Sprint verfügt.
Ja, und dann am 7. Tag wird es wieder etwas flacher. Wir haben eine Etappe, die auch am ehesten den Sprintern liegt, wobei man da sagen muss, die Topografie ist da nicht so deutlich, was den Favoritenkreis angeht. Vielleicht kommt da auch eine Ausreißergruppe durch, denn wir haben eine ziemlich eklige Welle vor dem Ziel, 15 Kilometer ungefähr, ist eine Möglichkeit für Ausreißer. Man denkt da zum Beispiel an Adam Hansen, der dort nämlich seinen 37. Geburtstag an diesem Tag feiert. 159 Kilometer ist die Etappe lang. Wie gesagt, gerade hinten raus ein welliges Profil. Da könnte es zu einer Rennsituation kommen, die eben den Ausreißern liegt oder aber auch anderen Fahrern, die gut über so kurze, eklige Anstiege kommen. Wir werden über Favoriten der einzelnen Bereiche noch genauer später reden. Und am 7. Tag gibt es dann eben die nächste Bergankunft, die etwas, ja, Bewegung ins Gesamtklassement geben könnte, denn dann ist die erste Woche auch schon vorbei, die Kräfte werden oder sind bis dahin einigermaßen geschont worden und dann könnte es das erste Feuerwerk geben. Was kannst du uns denn zu der Bergankunft am 7. oder auf der 7. Etappe sagen?
Das ist in der Tat auf dem Papier eine Bergankunft, aber ähnlich wie am Ätna jetzt noch nicht von der schweren Sorte, wie sie im Laufe der Rundfahrt noch kommen werden. Diese Bergankunft liegt auf dem Monte Vergine di Mercogliano. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen mit meinem Hobby Italienisch. Die ist knapp 1200 Meter hoch gelegen. Der Anstieg ist auch relativ lang, um dort oben anzukommen. Das sind über 17 Kilometer. Aber durchschnittlich weist der Berg nur knapp 5% Steigung auf, mit maximal steilen Stellen von 10%. Ist also ein relativ leichter Berg. Man sagt im Fachjargon auch gern ein Rollerberg, auf dem man auch lange Strecken auf dem großen Kettenblatt fahren kann. Und die letzten beiden Male, als dort oben eine Bergankunft stattfand, das war 2007 und 2011, da gab es kaum Zeitabstände. Also da haben die Favoriten am Ende tatsächlich ja fast wie in einem Massensprint der Bergfahrer, kann man sagen, um den Etappensieg gefightet. Und deswegen denke ich auch, dass die Favoriten da auch oder dass dieser Berg noch nicht die Möglichkeit gibt für die Kletterasse, da jetzt wirklich voll aufzudrehen und eine Vorentscheidung in Sachen Gesamtklassement herauszufahren. Wobei man auch sagen muss, wie am Ätna, wer an so einem Tag schlechte Beine hat oder die Nacht vorher schlecht geschlafen hat, der wird dort sicherlich Probleme haben, das Tempo der anderen mitzugehen.
am 8., in der 8. Etappe oder dem 9. Tagesabschnitt, da wird es dann fies, würde ich sagen, denn die finalen 26 Kilometer führen bergauf. Es gibt zwar zwischendurch immer wieder Flachstücke, aber diese Tempowechsel, die haben es natürlich in sich. Es geht hoch zum Gran Sasso auf 2135 Meter, die Etappe insgesamt 224 Kilometer lang, am Ende also durchschnittlich 3,5%. Das klingt nicht so steil, aber wie gesagt, die großen Tempowechsel und die verschiedenen Zonen, was die Anstiege angeht, die können natürlich auch relativ eklig sein. Von daher auch da nochmal ordentlich Zeit oder eine ordentliche Möglichkeit, um ein bisschen was in der Gesamtwertung gut zu machen. Gerade weil dann eben zwei Tage später der Ruhetag folgt. Aber davor gibt es noch eine 239 Kilometer lange Etappe, die was für die Ausreißer sein könnte. Es ist die längste Etappe dieser Rundfahrt. Es geht nach Gualdo Tardino und nach dem Start geht es erstmal 20 Kilometer bergauf. Das ist natürlich ziemlich, ja, happig gleich für den Anfang, aber wie gesagt, danach wartet dann der Ruhetag. Ansonsten, ja, ein sehr welliges Profil auf der 9. Etappe und dann eben eine Chance vielleicht für die Ausreißer, wobei man, wie gesagt, nicht alle Etappen so wirklich vorhersagen kann. Das ist immer nicht so einfach vorher, aber wie gesagt, eine Etappe, die unter der Rennkonstellation ähnlich wie eine der früheren Etappen mit diesem ekligen Berg kurz vor dem Ziel gerade für Ausreißer natürlich eine gute Möglichkeit gibt, weil das schwer zu kontrollieren ist. Wir verabschieden uns jetzt erstmal in die erste Pause, lassen euch ein bisschen durchatmen, bevor wir dann mit den weiteren Etappen, mit der entscheidenden Phase des Giros voraussichtlich weitermachen. Ihr könnt euch ja mal generell auf der meinsportradio.de Website ein bisschen durchklicken, viel Live-Sport und auch alle anderen Sportarten, die euch ja Herz so begehrt, sind hier natürlich vertreten und wir hören uns gleich wieder.
Wer wird DHB-Pokalsieger 2018? Das Final Four. Live auf meinsportradio.de. Im ersten Halbfinale am Samstag, den 5. Mai ab 15 Uhr treffen der SC Magdeburg und der amtierende deutsche Meister Rhein-Neckar-Löwen aufeinander. In Spiel 2 heißt es dann ab 17.45 Uhr. TSV Hannover-Burgdorf gegen die HSG Wetzlar. Das Finale Sonntag, den 6. Mai ab 15 Uhr. Das Final Four 2018. Live auf meinsportradio.de. Im Web und in der App. Die Baseball-Bundesliga live auf meinsportradio.de. Tim Collins von EuroBaseballTV.com kommentiert die Heimspiele der Hard Disciples live.
Thomas with a bouncer up the middle into center field, base hit. Steinlein coming around third. He is safe. He got under the tag.
Baseball live auf meinsportradio.de. Im Web und in der App.
Und damit willkommen zurück bei Radiotour, dem Radsport-Talk auf meinsportradio.de. Mein Name ist Lukas Kruse und bei mir ist immer noch Erik Gutglück. Wir haben bereits über die ersten 9 Tagesabschnitte oder die ersten 10 Tagesabschnitte gesprochen bei dem kommenden Giro. Wir reden jetzt über die 10. Etappe, den 11. Abschnitt. Wie gesagt, durch den Prolog ist das alles ein bisschen verwirrend. Es geht über 156 Kilometer nach Osmio. Erik, was erwartest du von dieser Etappe?
Ja, ich denke, das wird auch wieder eine Etappe für die Pancheure, die ja gut die Berge hochkommen, starken Sprint haben, ähnlich wie auf der auf der dritten und vierten Etappe. Sind da ähnliche Fahrer von Vorteil. Als kleine Randnotiz, diese Etappe führt durch Filotrano, das ist die Heimat von Michele Scarponi, der im vergangenen Jahr immer am 22. April da in der Nähe seiner Heimatstadt bei einem Verkehrsunfall im Training ums Leben kam. 30 Kilometer vor dem Ziel wird durch seinen Ort gefahren und ich denke, es gibt gerade in seiner Astana-Mannschaft, für die er damals fuhr, da sind ja noch viele Fahrer, die damals seine Teamkollegen waren, jetzt noch dabei und sind auch beim Giro am Start und die werden, denke ich, dort besonders motiviert sein. Und die letzte Rampe zum Ziel hoch in Osimo, die ist auch nicht ganz ohne. Die ist nämlich 1,7 Kilometer lang und hat bis zu 16%, also das hat schon fast Flash-Wallon-Qualitäten. Deswegen denke ich, dass ja entweder eine Ausreißergruppe den Sieg unter sich ausmacht und oder dass es halt tatsächlich zum Kampf der Pancheure kommt, wobei auch die Klassementfahrer aufpassen müssen, denn an so einer Rampe kann man auch schnell mal 20-30 Sekunden verlieren. Deshalb werden viele versuchen, vor dieser Rampe in vorderster Position reinzufahren. Das wird ganz wichtig sein. Wird, denke ich, ein sehr spannendes Finale und kann auch ein sehr wichtiger Tag für die Klassenfahrer werden.
Die 11. Etappe könnte dann nochmal etwas entspannter für die Fahrer des Gesamtklassements werden. Es geht von Osmio nach Imola 213 Kilometer und solche Etappen haben wir jetzt schon des Öfteren angesprochen. Es gibt wieder einen ekligen Anstieg kurz vor dem Ziel. Das dürfte also für die Gesamtklassementfahrer trotzdem zu leicht sein, weil der Rest der Etappe relativ flach ist. Die Sprinter dürften sich schwer tun. Was bleibt übrig? Genau, die Ausreißer. Das ist also eher eine Etappe für die Ausreißer, die doch einige Chancen bekommen werden bei dieser Italien-Rundfahrt. Ich denke, das kann man jetzt nach den 12 Tagesabschnitten, die wir bereits vorgestellt haben, schon sagen, die Sprinter, die eben bei dem Tag davor, über den wir gerade gesprochen haben, nach Imola noch zu kurz kamen, die könnten jetzt dann eben auf der 12. Etappe oder auf dem 13. Tagesabschnitt nochmal zu ihrer Chance kommen. Es geht einigermaßen flach über 180 Kilometer. Es gibt zwar wieder eine kleine Erhebung, wenn es dann in Richtung Ziel geht. Die ist allerdings diesmal nicht ganz so schwer und dürfte die vorletzte Chance für die Sprinter sein. Vielleicht sogar die letzte. Das hängt so ein bisschen davon ab, wie sich dann die anderen Etappen verhalten. Aber ich denke, es wird eher die vorletzte. Danach, lieber Erik, geht's für die Gesamtklassementfahrer wieder zur Sache.
Ja, da geht's für die Klassementfahrer zur Sache und das nicht gerade ohne, denn auf der 13. Etappe steht die Bergankunft am Monte Zoncolan an. Ja, allein der Name, da läuft's vielen Radsportfans schon kalt den Rücken runter, wenn man sich vorstellt, dass man da selber mit dem Rad hoch müsste. Der Berg ist knapp 1730 Meter hoch. Der Anstieg ist jetzt auch nicht extrem lang, das sind 10,1 Kilometer, aber diese ist wirklich in sich. Die durchschnittliche Steigung beträgt 11% und maximal liegen 22% Steigung an. Also der Monte Zoncolan gilt unter den Kennern und auch unter den Fahrern eigentlich ja eindeutig als Italiens schwerster Anstieg. Dort wird es auf jeden Fall Zeitabstände geben. Also sollte das Klassement bis dahin noch eng beisammen sein durch die relativ überschaubaren Bergankünfte im Vorfeld, so wird es, denke ich, an diesem Berg ja Minutenabstände geben und da wird schon der ein oder andere Mitfavorit auf die Gesamtwertung seine Chancen begraben müssen. Zumal auf der Etappe auch vorher schon einige Anstiege anstehen. Die sind jetzt nicht sehr, sehr hoch, aber die sind teilweise recht steil und haben auch über 10% Steigung. Hinzu kommt, dass 181 Kilometer jetzt auch nicht gerade eine kurze Etappe bedeuten und ja, ich denke, das ist ein Tag, den sollte sich jeder Radsportfan ganz dick in seinem Kalender anstreichen. Am besten nichts vornehmen, freinehmen von Arbeit und Giro d'Italia gucken.
Das können wir aber, glaube ich, für die ganze Rundfahrt sagen, denn sie verspricht spannend zu werden. Auch der darauffolgende Tag könnte es in sich haben. Es geht über 176 Kilometer von Tolmezzo nach Sabada, über 4 Bergwertungen und dann zum Ziel geht's auch nochmal den Berg hoch. Die Etappe sieht vielleicht nicht so spektakulär aus, wenn man sie nur sieht, aber wenn man bedenkt, dass der darauffolgende Tag der letzte Ruhetag ist, kann man vielleicht davon ausgehen, dass dort Feuerwerk gestartet wird. Auch einfach das Profil lädt dazu ein, 4 Bergwertungen, ich habe es angesprochen. Da geht's schon ordentlich zur Sache. Es ist außerdem der 33. Geburtstag vom Vielgescholtenen und nicht ganz mit nur freudigen Luftküssen empfangenden Chris Froome, der hier natürlich versuchen wird, sich seinen Geburtstag zu vergolden, aber gleichzeitig kann man sagen, die Konkurrenz wird versuchen, ihm den Geburtstag seines Zeichens eben zu vermiesen. Von daher auch hier, denke ich, eine Etappe, die nicht so kurz ist wie andere Etappen, bei denen man Feuerwerk erwartet, aber eben einfach durch das Profil und den darauffolgenden Ruhetag ordentlich Spannung verspricht. Und auch hier kann es natürlich je nach Taktik einige Fehler geben und das Profil erlaubt, glaube ich, auch keinen Fehler zu lassen, da es einfach immer nur bergauf und bergab geht und es nicht wirklich Ruhephasen gibt. Dann wartet eben die Ruhephase, die wohlverdiente, nach diesen doch einigen Bergankünften, die wir dann schon gesehen haben werden. Und es geht weiter, Erik, mit einem Einzelzeitfahren. Spätestens da wird sich doch Tom Dumoulin die Finger lecken, oder?
Ja, das ist der Tag während des Giro, wo er wirklich wahrscheinlich oder wo er die größten Chancen hat, Zeit auf die Konkurrenz gut zu machen. Hat er letztes Jahr mit dieser Taktik den Giro gewonnen, als es zwei längere Einzelzeitfahren gab, wo er sich ja mehrere Minuten an Vorsprung rausgefahren hat. Das wird ihm wahrscheinlich in diesem Jahr nur bedingt gelingen, denn er hat mit Chris Froome natürlich einen Gegner, der auch gut Zeit fahren kann und der sicherlich nicht so viel Zeit verlieren wird auf Tom Dumoulin wie letztes Jahr ein Quintana oder ein Nibali. Ja, das Zeitfahren ist schon lang, aber auch nicht extrem lang. Es sind 44,5 Kilometer, also eine Fahrzeit von ungefähr 40 Minuten. Wahrscheinlich werden die Besten sogar noch darunter bleiben. Es ist weitgehend flach und kommt daher den Fahrern entgegen, die ja im Flachen einfach einen großen Gang drücken können. Wie ich schon gesagt habe, Tom Dumoulin, Chris Froome, aber auch Fahrer wie Rowan Dennis, Jos van Emden, die wir schon angesprochen haben. Dazu habe ich auch noch Vasil Kirijenka auf der Rechnung aus der Mannschaft von Chris Froome. Der war immerhin 2015 auch Weltmeister im Einzelzeitfahren und hat auch 2015 lange Zeitfahren beim Giro gewonnen. Und vielleicht, aus deutscher Sicht muss man ja auch immer ein bisschen patriotisch sein, vielleicht kann auch Toni Martin auf dieser Etappe einen Tagessieg einfahren. Er ist ja als viermaliger Zeitfahrer-Weltmeister sicherlich kein schlechter in dieser Disziplin, hat jetzt zwar ja gerade auf internationaler Bühne in den letzten Jahren nicht mehr die ganz großen Siege im Kampf gegen die Uhr feiern können, aber wenn er sich in den Tagen davor vielleicht ein bisschen zurücknehmen kann und noch im Rennen sein sollte, dann muss man ihn sicherlich auch auf der Rechnung haben, wenn es um den Tagessieg oder zumindest um einen Platz unter den ersten drei auf dieser Etappe geht.
Die 17. Etappe oder die 16., je nachdem, wie man rechnet. Wie gesagt, ich werde da heute auch nicht mehr drauf klarkommen, auf die Nummerierung. Dort wartet dann eine Etappe, die nicht so leicht zu prognostizieren ist, denn die erste Hälfte des Rennens ist relativ wellig, die zweite Hälfte dann doch eher flach. Es könnten Ausreißer schaffen, es könnten aber auch ein Sprint geben am Ende. Das hängt vielleicht auch so ein bisschen davon ab, wie die Kräfte innerhalb der Sprintteams sind, wie gut die Ausreißer drauf sind, wer in die Gruppe geht und so weiter und so fort. Schwer zu prognostizieren. Und dann startet mit der im 18. Tagesabschnitt, ja, kann man sagen, das Feuerwerk, was dann am Ende die Entscheidung bringen wird. Also wenn vorher die Abstände noch nicht groß genug sind und man noch keine Ahnung hat, wer gewinnen wird, dann wird es spätestens auf den Etappen 17, 18 und 19 passieren. Drei Bergankünfte. Erik, nimm uns doch mal mit, was wartet auf die Klassementfahrer, was wartet auf die Favoriten, auf den drei entscheidenden Etappen?
Ja, wie du es schon gesagt hast, Berge, Berge und Berge warten dort auf die Favoriten. Den Auftakt macht noch eine verhältnismäßig leichte Bergankunft in Prato Nevoso. Oder sagen wir mal eine relativ leichte Bergetappe, denn die Etappe ist zwar 196 Kilometer lang, aber die ersten 180, die sind weitgehend flach. Also da gibt es keine Bergwertung. Das heißt, da wird kein Fahrer Probleme haben, das Zeitlimit zu schaffen. Der Anstieg selber nach Prato Nevoso, das ist jetzt die dritte Ankunft beim Giro, die dort stattfindet. Die erste war 1996, die zweite war im Jahr 2000. Also wurde es mal wieder Zeit aus Sicht der Organisatoren, diesen Berg ins Programm mit aufzunehmen. Zuletzt wurde der Anstieg in einem Profirennen bei der Tour de France 2008 befahren. Dort hat damals Simon Gerrans die Etappe gewonnen. Und dahinter haben sich die Gesamtwertungsfavoriten schon ordentlich duelliert. Dadurch, dass es jetzt aber der erste Tag von drei wirklich schweren Tagen ist, kann es auch sein, dass auf dieser Etappe noch gar nicht so viel passiert, dass die Fahrer sich noch zurückhalten und ihre Kräfte für die nächsten beiden Bergankünfte in Bardo und Cervinia aufsparen.
Wenn wir jetzt auf die nächsten beiden Tage gucken, dann sehen wir zum einen die Königsetappe in Bardonecchia, du hast das angesprochen. Es geht über 181 Kilometer. Schon zur Halbzeit des Rennens wartet ein echter Kracher, was den Berg angeht. Davor auch schon eine Bergwertung, danach auch nochmal zwei. Die letzte ist dann wie im Ziel. Es geht hier ordentlich zur Sache. Der Schlussanstieg ist auf 1908 Metern über normal 0, 7,3 Kilometer lang. Durchschnittlich 9% steil, maximal 14. Das ist schon nicht einfach, aber gerade unter den Voraussetzungen der restlichen Etappe ist das doch schon ein ordentliches Brett. 2013 war Nibali hier Etappensieger. Wie gesagt, ich habe es angesprochen, hier gibt's auch wenig Ruhe. Es gibt zwar zwischendurch mal ein kurzes Flachstück, aber im Prinzip geht es den ganzen Tag nur bergauf und runter. Ja, diese Etappe, würde ich sagen, hat den Namen Königsetappe auf jeden Fall verdient. Und wenn's da noch nicht entschieden ist, lieber Erik, dann spätestens auf der Bergankunft der 19. Etappe.
Ja, das da stimme ich dir zu. Was bei der 18. Etappe noch hinzukommt, dieser Colle delle Finestre, der in der Mitte der Etappe stattfindet, das ist die Cima Coppi in diesem Jahr, also die höchste Bergwertung im Rennen, mit 2178 Metern über dem Meer. Und was diesen Berg so besonders macht, ist, dass die ersten 9 Kilometer des Anstiegs asphaltiert sind und die restlichen 9 Kilometer sind geschottert. Also da darf man sich auch keinen Reifenschaden einfahren. Das ist ein Berg, wo es auch 2015, als der zum letzten Mal befahren wurde, Probleme für Alberto Contador gab, der das rosa Trikot relativ sicher auf den Schultern hatte. Damals war das die letzte große Etappe in den Bergen. Und der musste an diesem Anstieg dann reißen lassen und hatte ziemlich zu kämpfen, das rosa Trikot dann noch zu verteidigen. Zur 19. Etappe, in Cervinia, das ist ja auch nochmal eine sehr, sehr schwere Etappe, die hat über 4000 Höhenmeter, die es da zu bewältigen gibt. Cervinia liegt auf 2000 Metern über dem Meer. Der Schlussanstieg ist auch hier sehr, sehr lang mit 18,2 Kilometern, mit bis zu 12% Steigung. Hier hat Fabio Aru im Jahr 2015 die Ankunft gewonnen. Deshalb könnte er auch ein guter Tipp sein, was den Etappensieg betrifft. Aber auch vor diesem Schlussanstieg ist die Etappe nicht einfach. Es geht über den Col Cecore und den Col St. Pantaleon. Die sind beide knapp 1600 Meter hoch. Und ja, wer in Cervinia oben das rosa Trikot dann übergestreift bekommt oder wer es verteidigen kann, der wird dann höchstwahrscheinlich Sieger der Italien-Rundfahrt sein. Denn da kommt dann nicht mehr viel, was den Klassementfahrern was dem Gesamtführenden den Rundfahrtsieg noch verderben könnte.
Ganz genau, denn die Schlussetappe, die führt durch Rom, 118 Kilometer ist das Ganze lang. Die Rundfahrt wird auf einem Rundkurs beendet, der ist 10 Runden lang, hat 11,8 Kilometer, deshalb 118. Ich bin wahnsinnig gut in Mathematik und es steht auf meinem Spickzettel. Es geht ums Kolosseum, es geht um die Piazza del Popolo, das Romanum wird zu sehen sein. Generell die Etappe jetzt wirklich maximal leichtwellig und am Ende eigentlich eine Sache für die Sprinter, kennt man ja auch von der Tour de France und der traditionellen Schlussetappe auf der Champs-Élysées. Ich denke, das kann man ein Stück weit vergleichen, also die Spannung diesmal nicht bis zum Schlusstag und einem abschließenden Zeitfahren, sondern es wird hier dann doch eher ein Schaulaufen des Gesamtsiegers und ein letzter Sprint. Ich glaube, da lehne ich mich jetzt nicht allzu weit aus dem Fenster. Wir haben die Strecke vorgestellt, jetzt müssen wir natürlich noch die Akteure vorstellen, die dort am ehesten eine Chance haben, siegreich aus der ganzen Sache hervorzugehen. Und wir müssen über die Top-Favoriten, wenn es um das Gesamtklassement geht, reden. Fangen wir an, Erik. Die Liste der starken Rundfahrer ist dieses Jahr doch ordentlich gespickt. Ich picke jetzt einfach mal einen Namen der Klassementfahrer aus. Wir müssen über ihn reden, wir müssen über Chris Froome reden. Der möchte in dieser Saison das Double schaffen aus Tour de France und aus Giro d'Italia. Beide gewinnen. Ist jetzt ein bisschen in Ungnade gefallen. Darüber wollen wir jetzt gar nicht weiter reden. Aber wie schätzt du seine Chancen auf dem eben vorgestellten Parcours ein?
Ich denke, dass seine Chancen sehr, sehr gut sind, den Giro zu gewinnen. Er hat ja schon viermal die Tour de France und einmal die Vuelta gewonnen. Auf dem Papier ist er wahrscheinlich von seinen Qualitäten der stärkste Fahrer und er hat natürlich mit seiner Mannschaft Sky das stärkste Team hinter sich. Das heißt, auch auf diesen, möglicherweise windanfälligen oder auch welligen Etappen in der ersten Woche hat er einfach ein Team, was ihn da aus dem Wind nehmen kann, was ihn schützen kann. Er klettert gut, er ist ein starker Zeitfahrer, er vereint eigentlich alles, was man braucht, um so eine Grand Tour zu gewinnen und ja, er ist sicherlich der ganz große Name. Er startet auch zum insgesamt, ich glaube, dritten Mal beim Giro. Seine letzten beiden Teilnahmen waren im Jahr 2009 und 2010 und ja, damals war er noch nicht der Chris Froome, den wir heute kennen. Da war er noch ein Helfer, zunächst bei Barlow World und dann 2010 bei Team Sky. Ich denke, dass er deutlich mehr in Erscheinung treten wird, als er das damals getan hat. Und er wird um den Gesamtsieg, oder wer den holen möchte, der muss auf jeden Fall an Chris Froome vorbei.
Ja, unterstützt wird Chris Froome, das können wir auch nochmal sagen, von David de la Cruz, Kenny Ennisant, Sergio Luis Henao, von Vasi Kirienka, dem deutschen Christian Knees, über den wir gleich auch noch reden werden, Wout Poels und Salvatore Gio, das Team Sky bei der diesjährigen Ausgabe vom Giro. Wir müssen natürlich auch über den Vorjahressieger sprechen, den habe ich schon angesprochen, Tom Dumoulin ist auch wieder am Start, möchte natürlich seinen Titel verteidigen, ist auch Gewinner des Einzelzeitfahrens bei der WM, also amtierender Einzelzeitfahr-Weltmeister sozusagen. Jetzt hast du nun auch schon gesagt, dass die Zeitfahrkilometer im Vergleich zum Vorjahr ein bisschen abgenommen haben. Wie schätzt du denn trotz alledem seine Chancen ein, auch unter dem Gesichtspunkt, dass er im letzten Jahr am Berg auch nicht der schlechteste war, um es mal vorsichtig auszudrücken?
Ja, da stimme ich dir zu. Bei Dumoulin, der ist für mich so ein bisschen die Wundertüte in diesem Jahr. Auf dem Papier von allen Klassementfahrern der stärkste Zeitfahrer, allein schon als Zeitfahrweltmeister. Er klettert sehr gut. Er hat letztes Jahr unter anderem Nairo Quintana in Europa Zeit abgenommen, was man nicht erwartet hätte. Er hätte wahrscheinlich den Giro letztes Jahr mit sehr, sehr großem Vorsprung gewonnen, wenn er nicht dieses, ja, ich sag mal, Malheur mit seinem Verdauungstrakt gehabt hätte. Ja, wie es dieses Jahr um ihn steht, er hat natürlich nicht diesen Vorteil, dass er sich im Zeitfahren jetzt auf einer sehr langen Distanz mehrere Minuten herausfahren kann. Er kann sicherlich auf andere Favoriten diese Zeit rausholen, aber auf einen Chris Froome, da wird er nicht 2 Minuten im Zeitfahren rausholen. Und ja, er hat es schwer. Als Vorjahressieger sowieso. Die Erwartungen an ihn sind groß. Er war in diesem Jahr noch glücklos, hat noch nicht diese Form zeigen können, die er letztes Jahr hatte. Das muss kein schlechtes Zeichen sein. Aber ich denke, seine Chancen aufs Podium, ob er wirklich seinen Titel verteidigen kann, da bin ich doch eher skeptisch.
Wenn wir über die Favoriten reden, dann werde ich jetzt einfach auch noch die Teamkollegen mal vorstellen, wie wir sie eben bei Sky schon gemacht haben. Wir reden bei Team Sunweb, also neben Dumoulin, auch über Roy Kürvers, über Chad Hager, Chris Hamilton, Lennart Hofstede. Samson, ein sehr interessanter Mann, könnte der Idehelfer werden von Tom Dumoulin in den Bergen. Laurens ten Dam ebenfalls dabei und Luis Verfake, der komplettiert das Team. Als nächstes auf der Liste der Top-Favoriten Fabio Aru. Wir haben auch ihn schon als Fahrer erwähnt, der zumindest in Richtung Etappensieg was reißen kann. Wie schätzt du denn die Chancen von Fabio Aru rein, der ja jetzt hier in seiner Heimat bestimmt was reißen möchte?
Ja, ich denke gerade Fabio Aru wird sehr motiviert sein. Er wollte ja eigentlich letztes Jahr schon beim Giro auf Gesamtklassement fahren, bei der 100. Ausgabe, die auch noch auf seiner Heimatinsel Sardinien gestartet war. Da kam eine Knieverletzung dazwischen, weshalb er nicht an den Start gehen konnte. Und ja, er wird sehr, sehr motiviert sein. Er war immerhin Zweiter beim Giro 2015. Das war seine letzte Teilnahme. Im Jahr davor war er Dritter. Logische Konsequenz ist, er muss jetzt eigentlich mal auf Sieg fahren. Aber auch er hat in diesem Jahr noch nicht diese Form gezeigt, wo man ihn jetzt ja mit 5 Sternen versehen müsste auf der Favoritenliste. Er ist sicherlich ein Kandidat und er hat auch zuletzt bei der Tour of the Alps von Tag zu Tag gezeigt, dass es immer besser geht, Ende April. Ich denke, der Giro liegt ihm, denn es sind nicht so viele Einzelzeitfahrkilometer zu bewältigen. Das ist sicherlich seine schwächste Disziplin. Er ist dafür aber ein sehr, sehr starker Kletterer und ich denke, er wird gerade auf diesen schweren Anstiegen wie Monte Zoncolan oder Colle del Finestre, Cervinia, seine Chance haben, und wenn er es schafft, konstant über diese 3 Wochen an seine Leistung oder seine Leistung abzurufen, dann ist er auf jeden Fall ein heißer Kandidat fürs Podium, aber auch für den Gesamtsieg.
Die Liste ist natürlich abgehakt, aber wir müssen auch hier wieder aufs Team gucken. Fabio Aru wird unterstützt von John Darwin Atapuma, Valerio Conti, Vegard Starke-Lengen, Marco Mercato, Manuele Mori, Jan Pollans und Diego Ulissi. Wobei Ulissi und Pollans wohl die sind, die eher freie Fahrt bekommen und der Rest, wobei auch Atapuma wahrscheinlich Chancen hätte, je nach Terrain und Tagesform. Wir reden als nächstes über Thibaut Pinot, einer meiner Favoriten, was zumindest die Sympathien angeht, das gebe ich offen zu. Er hat gerade bei der Tour of the Alps gezeigt, dass er schon relativ gut in Form ist, war im Vorjahr Vierter. Geht's aus deiner Sicht für ihn in diesem Jahr etwas weiter nach oben in Richtung Podium oder sogar in Richtung Gesamtsieg?
Ja, das ist bei Pinot immer schwer zu sagen. Also die Veranlagung hat er auf jeden Fall, denn er hat sich in den letzten Jahren auch im Zeitfahren stark verbessert und vor allem in seiner großen Angstdisziplin, das war das Bergrunterfahren. Da hatte er doch vor einigen Jahren arge Probleme, die ihm ja oftmals seine Chancen bei den großen Rundfahrten gekostet haben. Er hat dann mit einem Psychologen daran gearbeitet, hat sich dort auch verbessert. Er ist jetzt noch nicht mit einem Vincenzo Nibali oder mit einem Peter Sagan zu vergleichen, was die Abfahrkünste betrifft. Aber er hat diese Schwäche, die er mal hatte, zumindest so im Griff, dass er nicht mehr ja völlig aussichtslos zurückfällt. Bei Pinot ist es immer schwierig zu sagen. Er ist in den Bergen immer wieder bei den Besten bei oder schlägt auch die Besten, hat dann aber auch immer wieder so seine Tage, wo er ja Zeit liegen lässt. Er war letztes Jahr Vierter. Ich denke, er ist motiviert. Sein Sieg bei der Tour of the Alps, der wird ihm Auftrieb geben, denn dort hat er wirklich die anderen Favoriten, die jetzt auch beim Giro starten werden, gut im Griff gehabt, hat sich dort den Gesamtsieg gesichert. Als Gesamtsieger sehe ich ihn nicht, aber fürs Podium könnte es auf jeden Fall bei ihm reichen.
Ja, das könnte man vielleicht auch sagen über Domenico Pozzovivo, ein weiterer Italiener. Aber vorher gucken wir auch bei Thibaut Pinot nochmal aufs Team. Groupama FDJ tritt an, eben mit Pinot, William Bonnet, Mathieu Ladagnoux, Steve Morabito, Georg Breidler, Sebastian Reichenbach, Anthony Roux und Jeremy Wah. Und jetzt sprechen wir, wie gesagt, über Domenico Pozzovivo. Der junge Mann ist schon 35 Jahre jung, der älteste, was die Geschichte der Gesamtklassement-Favoriten angeht. 12. Start, 5-mal Top 10, 5. 2014, hat eine Etappe 2012 gewonnen. Wird er sich den Traum davon erfüllen, aufs Podium zu kommen? Traust du ihm das zu auf seine alten Tage?
Ja, ehrlich gesagt eher nicht. Ich sehe ihn wieder so als 5., 6., 7. am Ende der Gesamtwert. Aber wir haben es ja schon gesagt, der Giro ist unberechenbar. Der Giro hat schon so manches Drama geschrieben und so manche Überraschungen hervorgebracht. Und warum soll das nicht im Alter von 35 Jahren jetzt auch mal Domenico Pozzovivo treffen? Er ist sicherlich von den Gesamtklassement-Fahrern auf dem Papier der schlechteste Zeitfahrer. Ist aber klein, ist leicht, ist explosiv am Berg. Ich denke, er wird vorne mitfahren. Er wird es weit nach vorne in der Gesamtwertung schaffen. Ich denke, wenn er am Ende des Giro auf dem Podium steht und Dritter ist, dann wird er selber persönlich sehr zufrieden sein, denn das wäre auch sein bestes Ergebnis. Und als Italiener bei der Heimatrundfahrt auf dem Podium zu enden, ist sicherlich keine schlechte Erfahrung.
So, der letzte der Top-Favoriten, den wir gleich ansprechen werden, ist Miguel Angel Lopez, aber davor natürlich der Vollständigkeit halber auch noch das Team von Bahrain Merida. Domenico Pozzovivo wird unterstützt von Manuele Boaro, von Nicolo Bonifacio, von Matej Mohoric, Antonio Nibali, Domen Novak, von Konstantin Siouzou und von Giovanni Visconti. Und der letzte, ich habe es angesprochen, der absoluten Top-Favoriten ist der jüngste dieser Garde, dieser sechs, die wir dort hervorgehoben haben, Miguel Angel Lopez, der sich bescheiden Superman nennt. Würdest du sagen, dass seine Vorstellung die eines Superhelden gleichen wird oder würdig sein wird bei diesem Giro?
Er wird auf jeden Fall in Form von Superman sehr stark in Erscheinung treten. Also er hat zum einen eine sehr starke Mannschaft hinter sich mit Astana, die ja sehr angriffslustig sind. Angriffslustig zeichnet auch oder ist auch ein Prädikat, was auf ihn ganz gut trifft. Er kann eigentlich, weil Straße ansteigt, die Beine nicht stillhalten, ist am Berg sehr, sehr angriffslustig. Hat dieses Jahr bei der Abu Dhabi Tour und bei Tirreno Adriatico bei der Bergankunft sich jeweils ein bisschen verzockt. Da ist er sehr früh in die Offensive gegangen, konnte das aber nicht bis zum Ziel halten und ist dann noch durchgereicht worden. Letztes Jahr hat er 2 Etappen bei der Vuelta gewonnen. Er ist ein starker Bergfahrer. Die Frage ist, wie gut er Zeit fahren kann. Das ja weiß man nicht so genau. Er ist ja sicherlich keiner der Top-Cracks, aber wenn er einen guten Tag hat, kann er seinen Rückstand dort sicherlich auch begrenzen. Und ich könnte mir vorstellen, dass Lopez einer ist, der das Rennen so ein bisschen verrückt macht, der vielleicht mit einer frühen Attacke die anderen Favoriten unter Zugzwang setzt und dass es eher vielleicht auch mal auf einer chaotischen Etappe, wo es ja sehr viel hin und her geht und sehr viel geklettert werden muss, dass er dort sich so viel Zeit herausfahren kann, dass er am Ende möglicherweise auch Richtung Podium schielen darf.
Zuhörerinnen und Zuhörer unsere Liste derer, die wir in der Gesamtwertung eine Rolle spielen sehen, ist noch relativ lang. Wir werden das jetzt ein bisschen abkürzen. Und unter dem Gesichtspunkt, lieber Erik, wem traust du von dem, den wir noch auf unserer Liste haben, das beste Ergebnis und oder die größte Überraschung in puncto Gesamtwertung zu?
Ich bin sehr auf Davide Formolo gespannt von Bora Hansgrohe. Der ist 25 Jahre alt, war letztes Jahr schon in den Top 10 beim Giro, gilt als die große Italienerin bei den Rundfahrten. Für mich ist er der Fahrer, der vorne in dieser Phalanx der 6 Top-Leute, die wir jetzt gerade ein bisschen ausführlicher erörtert haben, da eindringen kann. Und ihm würde ich auch zutrauen, dass er am Ende sogar auf dem Podium landen kann. Vorausgesetzt natürlich, er bleibt gesund, er stürzt nicht, handelt sich keine unnötigen Zeitrückstände in den ersten 10 Tagen des Rennens ein. Denn sobald die Straße ansteigt, ist er ein starker Kletterer und das ist für mich, auf den bin ich sehr gespannt und es würde mich nicht wundern, wenn Davide Formolo am Ende des Giro auf dem Podium steht.
Jetzt hast du, Schelm, mir einfach meinen Favoriten geklaut, aber das liegt wahrscheinlich auch einfach an ihm. Wir sprechen natürlich auch noch kurz über das Team Bora Hansgrohe, neben Davide Formolo auch noch Cesar Benedetti, Sam Bennett, Felix Großschartner, Patrick Konrad, Christoph Pfingsten, Rüdiger Selig und Andreas Schillinger. Und nach dieser Königsetappe und dem langen Abschnitt über die Entscheidung, was die Strecke angeht und die Top-Favoriten, gibt es jetzt für euch nochmal eine kurze Verpflegungspause. Fahrt an den Rand, holt euch was Kleines zu trinken, denn es geht munter weiter. Wir sprechen gleich noch über die Erfolgsaussichten, was die Sprinter angeht, was die Etappenjäger angeht, gucken natürlich auch nochmal auf die deutschen Starter und vieles mehr. Also die Ausgabe ist pickepacke voll und genau das Richtige für alle Radsport-Nerds. Und wenn ihr generell Sport-Nerds seid, dann klickt euch doch mal bei meinsportradio.de durch die anderen Sportarten durch. Da ist bestimmt für jeden was dabei. Und wenn ihr das nicht am Rechner machen wollt, dann gibt's auch eine App für iOS und Android. Kostet nichts, gibt euch aber den vollen Umfang der Sendeinhalte und auch allen Live-Sport könnt ihr darüber konsumieren. Bis gleich.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise, die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Sei dein eigener Programmchef. Mit unserer neuen meinsportradio.de App wählst du jetzt zwischen allen Livestreams und Podcasts. Einfach, immer, überall. Hol dir unsere neue App für iOS und Android und bewerte sie jetzt bei Google Play und im App Store von iTunes. Die Blindenfußball-Bundesliga live. Alle Spieltage live auf meinsportradio.de. In Zusammenarbeit mit blindenfußball.net.
Willkommen zurück zu Radio Tour, dem Radsport-Talk hier bei meinsportradio.de. Ich bin Lukas Kruse und bei mir ist immer noch Erik Gutglück und wir sprechen, nachdem wir jetzt ausführlichst über die Strecke und die Favoriten auf den Gesamtsieg gesprochen haben, über die Fahrer, die bei den Sprintentscheidungen wohl die besten Chancen haben. Und ich glaube, der absolute Top-Favorit, was die Sprints angeht, auch wenn es eben bei dieser Rundfahrt nicht die Masse an Sprintentscheidungen gibt, weshalb die Konkurrenz für ihn auch nicht die absolute Creme ist, ist Elia Viviani. 29 Jahre ist der Junge, fährt für die Etappenjäger von Quickstep Floors, die in dieser Saison ja wirklich alles in Grund und Boden fahren. Und der dürfte, lieber Erik, doch ordentlich auch haben, nachdem er beim 100. Giro im letzten Jahr nicht dabei war.
Ja, Viviani wird sicherlich sehr, sehr heiß sein, Etappensieger einzufahren. Er ist ja letztes Jahr noch für Sky gefahren und wurde damals zum Giro, wie du schon gesagt hast, nicht nominiert, weil man bei Sky Karten Garen Thomas und Mikel Landa in der Gesamtwertung setzen wollte. Das ja hat dazu auch geführt, dass Elia Viviani dann auch von Sky zu Quickstep gewechselt hat und man kann sagen, dieser Wechsel hat ihm durchaus gut getan. Er hat jetzt schon 6 Saisonsiege eingefahren, war eigentlich, was die Sprinter betrifft, der Mann des Frühjahrs. Und er wird auch bei seiner Heimatrundfahrt in Italien als stolzer Italiener natürlich besonders motiviert sein. Sprintsiege einzufahren. Und ja, die Konkurrenz, die, denke ich, muss ihm jetzt keine schlaflosen Nächte bereiten. Da kann man ihn wirklich getrost als den Top-Favoriten-Sprints hervorstreichen.
Ja, ein zweiter motivierter Italiener, vielleicht nicht mit den besten Aussichten, ist Sascha Modolo. Er fährt fürs Team EF Education First Drapac PNB Cannondale, dieser wunderbare Name, der so leicht von den Lippen geht. Was sind seine Chancen? Glaubst du, dass er in Richtung Etappensiege eine Chance hat, oder würde er sich hinter Viviani so ein bisschen einordnen müssen?
Ja, die Sprints leben ja immer davon, dass sie sehr, dass auch mal ein Fahrer gewinnen kann, der vielleicht nicht auf dem Papier der Stärkste ist. Denn beim Sprint gehört viel dazu. Man braucht die richtige Position, man braucht die Tagesform, man braucht auch manchmal das Quäntchen Glück, am richtigen Hinterrad zu sitzen. Sascha Modolo ist sicherlich einer der Fahrer, die in den Sprints zu den großen Favoriten zählen. Er hat immerhin schon 2 Giro-Etappen in seiner Karriere gewonnen. Das ist zwar schon 3 Jahre her, das war im Jahr 2015. Er hat auch bislang in Anführungsstrichen einen Sieg 2018 eingefahren. Aber nichtsdestotrotz könnte ich mir vorstellen, dass er einer der großen Herausforderer von Viviani wird. Und auch er ist als Italiener sicherlich extrem motiviert. Vor allem, wenn es dann nach den ersten 3 Etappen in Jerusalem oder in Israel dann auch nach Italien geht. Dort wird er sicherlich heiß sein, seine Giro-Etappensammlung weiter auszubauen.
Vor allem bei Modolo, das glaube ich zumindest, auch auf einer etwas hügeligeren noch gute Chancen hat, vorne mit dabei zu sein. Ich glaube, der ist dann etwas bergfester als andere Sprinter, wobei er natürlich weit weg von Kletterer ist. Der nächste auf unserer Sprinterliste ist Sam Bennett. Der hat gerade bei Eschborn Frankfurt lernen müssen, wie wichtig es ist, das richtige Hinterrad zu haben. Nichtsdestotrotz, Sam Bennett, einer, der auf jeden Fall vorne mit reinfahren kann. Wie schätzt du denn seine Chancen ein?
Ich glaube, dass Sam Bennett der ganz große Herausforderer von Nani tatsächlich sein wird. Er ist zwar noch ohne Saisonsieg für sein Team Bora Hansgrohe. Er hat aber 2017 jetzt schon 4 Top-3-Platzierungen geholt. Und was mir besonders imponiert hat, war, dass er in Frankfurt, bei Eschborn Frankfurt, ja, über diese schweren Anstiege auf den Taunus mit drüber gekommen ist und überhaupt erst die Chance bekommen hat, in den Sprint zu kommen. Das Rennen war nicht ganz ohne. Das waren über 3500 Höhenmeter und 212 Kilometer. Das Rennen wurde auch nicht gerade langsam gefahren, sondern im Gegenteil eher offensiv gefahren, sodass die da doch ordentlich zu leiden hatten an den Anstiegen. Er hat dann den Sprint ein bisschen verhauen, weil er an der letzten Kurve Fernando Gaviria folgen wollte, der falsch abgebogen war. Und war hinterher darüber extrem geärgert und hat gesagt, er hat den Sprint verhauen, hat die volle Verantwortung dafür übernommen. Er hat auch gesagt, wenn ihm das nicht passiert wäre, er hatte noch so viel Körner im Tank, er hätte das Rennen gewonnen. Ob das nun stimmt, lässt sich überprüfen, aber er wirkte auf jeden Fall noch stark und Podium wäre auf jeden Fall drin gewesen auf diesem schweren Parcours. Deswegen denke ich, wird er gerade nach diesem Malheur, was ihm jetzt passiert ist, extrem rennen, sich bei seiner Mannschaft zu revanchieren und dann auch seinen ersten Saisonsieg einzufahren und auch seinen ersten Grand Tour-Etappensieg, denn auf den wartet er noch.
Und wir haben eingangs schon über einen jungen Mann gesprochen, der sehr profitiert hat mit seinem Wechsel weg von Team Sky. Auch ein weiterer Fahrer hat eine ganz gute Leistung gezeigt, seitdem er eben jetzt zur neuen Saison zu einem anderen Team gewechselt ist, nämlich Danny van Poppel von Team Sky hin zu Lotto in der Jumbo, muss sich da einordnen hinter Dylan Groeneweg. So ein bisschen ist da aber ganz klar die Nummer 2, was die Sprints angeht. 24 Jahre jung. Würdest du ihm auch zutrauen, eine Etappe zu gewinnen, oder ist er eher einer, der sich hinter den dreien, über die wir gerade gesprochen haben, ein bisschen einordnen muss?
Nein, ich glaube nicht, dass er sich hinter Viviani, Bennett oder Modolo verstecken muss. Er ist natürlich von den jetzt genannten Fahrern der Jüngste mit seinen 24 Jahren, aber du hast es schon gesagt, nach seinem Wechsel von Sky zu Lotto NL Jumbo hat er bis jetzt ein ganz gutes hingelegt. Er hat zwar auch in Anführungsstrichen nur einen Saisonsieg geholt, war aber bei verschiedenen Sprints vorne mit dabei. Er ist halt ein Fahrer, der ist halt wirklich komplett flach liebt, weil er ist groß, er ist auch relativ schwer, bringt über 80 Kilogramm auf die Waage. Das ist natürlich dann, wenn die Straße steigt, pures Gift für ihn. Aber ich denke, es gibt auch ein, zwei Etappen, die wirklich top eben verlaufen. Und da würde es mich nicht wundern, wenn Danny van Poppel da auch einen Grand Tour-Etappensieg holen sollte.
Ja, und ein weiterer Sprinter, den wir uns auf unsere Liste gesetzt haben, der ist Jakob Marečko, könnte auch ganz interessant werden. 24 Jahre jung, zählte 2017, was die Etappensiege angeht, zu den besten Fahrern im Feld, hatte ähnlich wie einige andere 14 Saisonsieger auszuweichen. Eine ganz lustige Randnotiz, der junge Mann hat schon 35 Profisiege, das ist sehr, sehr beachtlich, allerdings nur ein davon in Europa, nämlich die dritte Etappe der Settimana Internationale Coppa 2016. Ansonsten fast ausschließlich im asiatischen Raum gewonnen. Eine Etappe der Tour de San Luis kommt noch dazu. Ja, der möchte sich natürlich beweisen, gehört zum italienischen Team Vie Tristina. Auch das natürlich eine Sache, die ihn vielleicht zusätzlich motiviert. Er vielleicht so ein kleiner Außenseiter, der den Favoriten auf einer Etappe, wo alles rund läuft, definitiv in die Suppe spucken kann. Und vielleicht sich dann auch mal für größere Aufgaben empfiehlt, wenn er dann vielleicht auch eher die Chance sich mal im kontinentaleuropäischen Raum aufzuhalten und zu beweisen. Jetzt haben wir über die Sprinter gesprochen, die sind natürlich auch in einer gewissen Form Etappenjäger. Wir möchten jetzt allerdings natürlich noch über weitere Etappenjäger sprechen, die gerade auf den schwereren Etappen gute Chancen haben, ihr Palmarès aufzufüllen. Der erste auf unserer Liste ist Tim Wellens, wobei, und das haben wir im Vorgespräch gerade beide schon bestätigt, wir ihm sogar zutrauen, dass er in der Gesamtwertung auch was reißen kann. Also ob er nur ein Etappenjäger ist, lieber Erik, das wissen wir bei Tim Wellens nicht unbedingt.
Das ist richtig. Tim Wellens könnte sich als eine Art Überraschung entpuppen, auch wenn es keine Überraschung ist, dass der Name Tim Wellens nur dazu fällt, dass wir über Favoriten sprechen. Er war bisher immer als Etappenjäger bekannt. Er ist ein sehr, sehr starker Allrounder, der wirklich alles irgendwie kann. Hat auch schon Bergankünfte beim Giro als Ausreißer gewonnen. Er ist 26 Jahre alt, kommt jetzt ins beste Ratter. Hat im Vorfeld zu den Ardennen-Klassikern den Pfeil von Brabant gewonnen, hat dann bei den Ardennen-Klassikern ja so ein bisschen die letzten Prozente vermissen lassen und war in diesen drei Rennen für ihn oder für seine Ansprüche sicherlich eher enttäuschend aufgetreten. Deswegen könnte ich mir auch vorstellen, dass gerade er beim Giro jetzt sehr motiviert ist. Bei Lotto gibt es keinen, also bei seiner Mannschaft Lotto Soudal, keinen klaren Klassementfahrer, so dass er auf jeden Fall seine Freiheiten bekommt. Und dass vielleicht sogar, wenn er am Ende der ersten Woche oder der ersten 10 Tage merken sollte, dass er am Berg mit den Besten mithalten kann, dann bei Lotto sogar umgeswitcht wird und er zum Klassementfahrer während des Giro noch umgeschult wird und dass man dann versucht, mit ihm möglichst weit zu kommen. Als kleine Randnotiz ist es noch ganz interessant, Lotto Soudal wird beim Giro nicht unter dem Namen Lotto Soudal fahren, sondern unter dem Namen Lotto Fix All. Also das ist ein Produkt für, ich glaube, Klebstoffhersteller. Das war vor 2 Jahren schon mal der Fall, dass während Paris-Nizza die Mannschaft so benannt wurde und dann auch in speziellen Tricks ist. Und das wird auch beim Giro dieses Jahr wieder der Fall sein.
Ja, da versucht man natürlich optimal die Werbepartner ja ein bisschen in Szene zu setzen, sich noch ein paar Euros zusätzlich zu verdienen. Tim Wellens ist ja eigentlich bekannt gewesen als einer der klassischen Pencheure, also ein Mann, der schnell den Berg hochkommt, gerade wenn es an steile, kurze Rampen geht. Ein weiterer, der diesem Portfolio gerecht wird, ist Diego Ulissi. Auch ein Italiener, wir müssen natürlich auch ihn, Erik, würdest du sagen, dass er vielleicht dann, sollte Wellens in Richtung Gesamtwertung gehen, vielleicht so ein bisschen ja die Rolle von Tim Wellens als Top-Pencheur ausfüllen kann oder ist das ein bisschen zu hoch gegriffen?
Das ist ihm durchaus zuzutrauen. Er ist sehr, sehr sprintstark, also vielleicht sogar sprintstärker als ein Tim Wellens, vor allem wenn es berghoch geht. Auch Ulissi ist im besten Radsportalter, der ist 28 Jahre alt. Ich kann mir aber vorstellen, dass Tim Wellens, der in der Gesamtwertung vorne mitreden will, dass er nicht trotzdem auch versucht, bei den schweren Ankünften, wenn so dieser letzte Kilometer mit 13-14% berghoch geht, wird er trotzdem versuchen mitzumischen und da muss sich Ulissi aber in keinem Fall hinter Tim Wellens verstecken. Er hat dort durchaus seine Knacken, das hat er schon mehrfach bewiesen. Ich glaube, er hat schon 5 Giro-Etappen in seiner Karriere gewonnen, wenn nicht sogar noch mehr. Alle auf eine ähnliche Art, indem er sich halt auf den letzten Kilometern entweder im Sprint des vierten Feldes durchgesetzt hat oder sogar an einer der letzten Steigungen mit einem knackigen Antritt sich den entscheidenden Vorsprung rausgefahren hat. Von daher muss man Diego Ulissi auf jeden Fall auf der Rechnung haben, wenn es in diese ja schwierigen Etappenfinals hineingeht, wo die Klassement, also die jetzt nicht extrem lang und steil sind, aber wo die Pointeure gefragt sind.
Ja, auch in die Richtung Allrounder geht Matej Mohoric, 23 Jahre jung, ist ähnlich wie Tim Wellens, ein Fahrer, der es auf vielen Terrains in Richtung Sieg reißen kann, ob aus einer Ausreißergruppe oder eben auch bei Hügelliegen Etappen oder Pancheur-Ankünften ist Matej Mohoric auf jeden Fall ein Mann, mit dem man rechnen muss. Rechnen muss wir auch mit dem halben Astana-Team. Wir haben es exakt auch so aufgeschrieben, weil aus diesem Team aktuell einen rauszuheben, jetzt mal abgesehen von Miguel Angel Lopez, der wohl die Waffe für die Gesamtwertung sein wird, ist wirklich schwierig. Astana hat gerade den April fast dominiert. Das, was Quickstep die Klassikersaison gemacht hat, hat Astana zu teilen auch in der Klassikersaison, aber auch bei den kleineren Rundfahrten im April gemacht. Was traust du Astana zu?
Wenn ich ehrlich bin, traue ich Astana alles zu, außer Massensprints und vielleicht noch das lange Einzelzeitfahren. Da würde ich diese Mannschaft mal ausklammern. Ansonsten, ja, hast du es schon gesagt, wir haben es exakt so aufgeschrieben, halb Astana mit Alexei Lutsenko, Luis Leon Sanchez, Peyo Bilbao, Tanel Kangard oder auch Miguel Angel Lopez, über den wir vorhin ja schon ausführlich gesprochen haben. Da haben sie einfach für jedes Terrain, das jetzt nicht gerade topfeben verläuft, ihre Waffen und ihre Karten und die werden sie auch spielen. Also ich glaube, da ist man kein Prophet, dass Astana diesen Giro ja sehr offensiv gestalten wird. Ist natürlich die Frage, sollte Miguel Angel Lopez jetzt wieder erwarten, so stark sein, dass er möglicherweise im rosa Trikot fährt, dann muss man die Taktik sicherlich ein bisschen defensiver gestalten und diese angriffslustigen Fahrer dafür einspannen, um das Trikot zu verlieren. Ja, aber diese Mannschaft ist einfach, das sind Fahrer, die alle die ähnliche Qualitäten haben, die auch taktisch oft sehr, sehr gut zusammen harmonieren, was sie jetzt auch bei den Klassikern gezeigt haben, wo sich wirklich keiner zu schade ist, auch für den anderen zu arbeiten. Und das macht diese Mannschaft gefährlich. Und ja, ich glaube, Astana wird als Team nicht nur einen Etappensieg während des Giro feiern.
Das ist gut möglich. Wir haben noch eine ganz, ganz lange Liste an Top-Favoriten. Ich zähle hier noch ein paar Namen auf. Gianluca Brambilla, Stenix Lieber zum Beispiel, natürlich auch Giovanni Visconti, Ben Hermans, alles Fahrer, die wir noch auf unserer Liste. Die können wir nicht alle abarbeiten, aber einen beziehungsweise zwei Fahrer möchte ich noch ansprechen. Der erste, Erik, ist Mats Petersen, 22 Jahre jung. Was erwarten wir von ihm und warum ist dieser junge Mann auf unserer Liste?
Ja, der ist auf unserer Liste, weil wir von ihm eigentlich einen erwarten. Also ich möchte ihm jetzt keinen Druck aufbauen. Schließlich ist er auch erst 22. Ich weiß nicht, vielleicht hört er ja unsere Sendung und spricht einigermaßen Deutsch. Ist ja möglich als Däne. Hat in diesem Frühjahr bei den Klassikern extrem imponiert. Also als Zweiter bei der Flandern-Rundfahrt, als ich glaube Vierter war er im Abschlusszeitfahren von Tirreno Adriatico, hat eine Etappe der Harald Sun Tour gewonnen, ist dänischer Meister im Straßenrennen. Ja, also trotz seiner erst 22 Jahre hat er schon ja ordentlich Zug auf der Kette und ja ist auch ein Mann, der auf diesen mittelschweren Etappen, die für die Bergfahrer zu leicht sind, aber für die Sprinter zu schwer, da werden ihn in Ausreißergruppen sehen und in der Offensive sehen und da ist es auch keine große Überraschung, wenn er ja seinen ersten Grand Tour Etappensieg feiern sollte bei diesem Giro.
Ja, und ein weiterer Fahrer, der ganz weit weg ist, was das Alter angeht, von den 22 Jahren von Mats Petersen, ist Adam Hansen. Der junge Mann ist 36 Jahre alt. Es ist seine 20. Grand Tour in Serie. Der ist seit der Vuelta 2011 immer dabei. Ich hoffe auch, dass er irgendwie sich wieder in den Fluchtgruppen zeigen kann. Ist eher ähnlich wie Thomas de Gendt irgendwie ein Phänomen im Peloton. Und ja, hoffentlich bleibt er uns bei dieser Rundfahrt auch insofern erhalten, dass er eben bis am Ende in Rom auf dem Rad sitzen kann. Ist natürlich eine großartige Sache und wir hoffen natürlich, dass es auch nicht seine letzte Grand Tour gewesen sein wird. Wir haben jetzt über einige Etappenjäger gesprochen. Wenn wir auf die deutschen Fahrer gucken, dann machen wir uns natürlich auch Hoffnungen auf einen Etappensieg. Die größten Hoffnungen mache ich persönlich mir bei Maximilian Schachmann, der in dieser Saison nochmal einen Sprung in seiner Entwicklung gemacht hat. Kannst du mir da irgendwie Hoffnung machen, dass Max Schachmann in Richtung Etappensieg...
Die Hoffnung mache ich dir gern, denn ich oute mich gerne als Fan von Max Schachmann. Ich finde einfach klasse, wie er Rennen fährt. Trotz seiner jungen Jahre hat er sich jetzt in seinem zweiten Profijahr bei Quickstep schon insofern etabliert, dass er auch auf eigene Rechnung fahren darf. War bei der Abendfahrt Gesamtsiebter, hat dann bei der Katalonien-Rundfahrt seinen ersten Profisieg gefeiert, hat einen ja aus meiner Sicht extrem starken Flash Wallon hingelegt. Da haben wir ja schon bei der Ausgabe, wo wir über die Ardennen-Klassiker sprechen, da sind wir da schon drauf eingegangen. Ja, und er hat auch den Vorteil, er hat als Kapitän in seiner Mannschaft Ilia Viviani als Sprinter, also das heißt, er wird auf den Flachetappen möglicherweise arbeiten müssen. Aber ich denke, auf den mittelschweren Etappen, wo die Ausreißer zum Zug kommen könnten, da wird er auf jeden Fall eine freie Rolle von seinem Team bekommen. Und er hat es auch selbst gesagt, er fährt nicht ohne Erwartungen zum Giro. Und ja, ein Etappensieg wäre extrem schön aus deutscher Sicht, wäre für ihn auch, denke ich, eine tolle Sache und wäre auch nur der nächste logische Schritt in seiner Entwicklung weiter in Richtung Weltspitze.
Wobei man natürlich sagen muss, keiner reißt ihm den Kopf ab, wenn er trotz guter Leistung am Ende ohne Etappensieg nach Hause kommt. Die Entwicklung in der Saison ist alles in allem großartig bei Max Schachmann und der geht auf jeden Fall seinen Weg, da bin ich mir ziemlich sicher. Sein Weg gegangen ist schon, und auch über ihn haben wir schon gesprochen, Toni Martin, vierfacher Zeitfahrweltmeister, hadert als Wagen seit 2017 so ein bisschen mit den Zeitfahren, blieb, was die Zeitfahren angeht, sowohl in der letzten als auch bislang in dieser Saison ohne Sieg. Was spricht dafür, lieber Erik, dass Toni Martin sich in dieser Saison wieder hervortut und vielleicht beim Giro endlich mal wieder einen Zeitfahrsieg oder vielleicht auch Sieg irgendeiner anderen Art feiern kann?
Da bin ich ehrlich, ich glaube, dass er eher einen Sieg aus einer Gruppe heraus feiern wird als im Zeitfahren. Also es gibt zwar dieses längere Zeitfahren in der dritten Woche, das seinen Qualitäten schon entgegenkommt, aber gleichzeitig bekommt das halt auch mit Fahrern wie Tom Dumoulin oder Rowan Dennis oder Vasil Kirienka zu tun, die ja im Zeitfahren auch einfach brutal stark sind. Und seit Toni Martin sich ja im Jahr 2016 dazu entschlossen hat, seinen Fokus Richtung Klassiker zu legen, hat man so das Gefühl, dass seine Zeitfahrstärke ihm etwas abhanden gekommen ist. Er ist trotzdem noch ein Top-Fahrer, das ist unbestritten. Und wenn er aus einer Gruppe heraus die Chance bekommen sollte, auch bei ihm im Team ist es so, dass Katjuscha Alpecin jetzt nicht gerade mit einem designierten Klassementfahrer antritt und auch keinen Top-Sprinter mit im Aufgebot hat. Das heißt, die Mannschaft wird versuchen, über Etappensiege einen Giro zu bestreiten. Und da ist natürlich Toni Martin immer eine gute Karte, die man spielen kann. Es ist natürlich ähnlich wie bei Maximilian Schachmann auch so, wenn man in so einer Ausreißergruppe ist, ist auch immer die Frage, wird die Gruppe weg? Was für ein Etappenfinale steht genau an? Wer sitzt noch in der Gruppe? Wie ist die Tagesform? Und dann kann es halt auch mal passieren, dass man zwar eine tolle Etappe hinlegt, aber am Ende dann doch in Anführungsstrichen nur. Das ist nun mal das Los der Ausreißer. Die haben nicht so viele Tage im Jahr, wo sie gewinnen können. Es sei denn, man heißt Thomas de Gent, aber der steht ja beim Giro nicht am Start. Ich denke, mit Toni Martin und mit Maximilian Schachmann haben wir zwei Deutsche beim Giro am Start, wo wir durchaus optimistisch sein können, dass da tolle Ergebnisse und vielleicht sogar ein Etappensieg rausspringen.
Ja, wir haben aber natürlich nicht nur die beiden Deutschen am Start, sondern es sind insgesamt 7 Fahrer aus Deutschland, die Reise gemacht haben, denn die meisten sind schon da, bevor es dann eben am Freitag losgeht. Rüdiger Selig ist der Nächste, der noch mit dabei ist. Er wird wohl eher eine Anfahrerrolle für Sam Bennett haben, hat spätestens mit dem Sieg von Pascal Ackermann und seinem eigenen 5. Platz bei der Schlussetappe der Tour de Romandie gezeigt, dass auch er gut in Form ist, wird begleitet von Christoph Pfingsten und Andreas Schillinger, auch beide bei Bora, die allerdings dann eher für die Rundfahrerfunktion oder Rundfahrerfraktion und vielleicht auch ein bisschen für Sam Bennett in Helferdiensten, also die drei dann wirklich klare Helfer, genauso wie Nico Denz bei Agile Desert, wobei auch der gerne mal in eine Ausreißergruppe geht, das haben wir auch schon gesehen, gerade bei den Klassikern, und auch eine wichtige Rolle spielt Jan Knees, der wird Chris Froome unterstützen bei seinem Vorhaben, eben den Grundstein für das Double zu legen hier bei dieser Italien-Rundfahrt. Also insgesamt 7 Deutsche am Start, 2, denen wir den Sieg durchaus fordern, die anderen 5 dürfen natürlich nicht fehlen, denn ja, so ein Grand Tour Sieg ist natürlich immer eine Teamleistung, das soll hier auch nochmal hervorgehoben werden. Wir verabschieden uns jetzt nochmal in eine kurze Verpflegungspause, bevor wir dann zum Schlusssprint ansetzen, euch nochmal ein bisschen über die unsere Geheimtipps erklären und dann uns endgültig daran wagen, wer wird eigentlich aus unserer Sicht den Giro d'Italia gewinnen. Das also gleich, und davor nochmal der Hinweis, ihr könnt meinsportradio.de nicht über Browser und euren Computer konsumieren, sondern auch über die App. Die gibt's kostenlos für iOS und Android, und dort kriegt ihr natürlich alles, was ihr auf der Internetseite auch bekommen würdet. Bis gleich.
Hören, was andere denken. meinsportradio.de. Natürlich auch auf Facebook und Twitter. Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Hallo, hier ist Malte Asmus. Jeden Montag hörst du mich zusammen mit Desiree Wolf und Thomas Wischnewski bei Nur Golf. Nur Golf ist für dich der Double Albatross unter den Sportpodcasts? Dann gib uns dein Feedback auf iTunes und bewerte Nur Golf mit 5 Sternen.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne.
Und damit ein letztes Mal willkommen zurück zu Radiotour, dem Radsport-Talk auf meinsportradio.de, und wir widmen uns jetzt dem Schlusssport, dem Schlusssprint, dem Ende der doch sehr, sehr ausführlichen Vorbereitung oder Vorschau auf Italia, wie ich finde. Und wir gucken jetzt als allererstes nochmal auf die Dark Horses, also die, die ihr auf jeden Fall im Auge behalten solltet, wenn ihr Lust auf einen Geheimtipp habt. Und Erik, wen kannst du denn unseren Zuhörerinnen und Zuhörern dort ans Herz legen?
Ja, da habe ich tatsächlich einen Namen, den ich den Hörern Herz legen kann. Und zwar ist das Felix Großschartner von Bora Hansgrohe, der junge Österreicher. Der ist 24 Jahre, gerade mal, ja, jung kann man da noch sagen, hat aber in diesem Jahr mit seinem Wechseltour ja schon einige tolle Ergebnisse herausgefahren. War unter anderem auf Mallorca mal ja 10. bei einem dieser 4 Eintagesrennen. War dann 9. bei der Algarve-Rundfahrt, war 4. im Zeitfahren von Paris-Nizza und am Ende auch gesamt 10. Also er hat in diesem Jahr schon einige gute Ergebnisse reingefahren. Frage ist natürlich, es ist seine erste Grand Tour, soweit ich weiß, und wird sicherlich ja auch noch lernen müssen. Und er hat auch in seinem Team mit Davide Formolo und Sam Bennett natürlich 2 Fahrer, die auf dem Papier erstmal seine Kapitäne sind und für die er möglicherweise arbeiten muss. Aber wenn einer, gerade wenn Davide Formolo einen schlechten Tag in den Bergen haben sollte, dann ist Felix Großschartner ein Fahrer, der möglicherweise am Ende sogar Richtung Top 10, Top 15 beim Giro fahren kann. Auf jeden Fall ein Helfer in den Bergen. Und selbst wenn es in der Gesamtwertung nicht weit nach vorne reichen sollte, dann kann man ihm auf jeden Fall auch einen Etappensieg zutrauen.
Und er gehört auf jeden Fall zur starken österreichischen Fraktion bei Bora. Ich glaube, auch auf Patrick Konrad kann man zumindest mal ein halbes Auge haben. Auch kein schlechter. Einen weiteren jungen Fahrer, generell haben wir 3 junge Geheimtipps auf unserer Liste. Giulio Ciccone, der fährt für Bardiani, ist einer, der schon Giro-Geschichte geschrieben hat, gehört nämlich zu jüngsten Giro-Etappensiegern aller Zeiten. Das hat er 2016 gemacht. 2 Jahre ist es her. Kommt mit ganz guten Vorleistungen. Traust du ihm zu, dass er das wiederholen kann, oder worin liegt die Überraschung, weswegen er es auf unsere Liste geschafft hat?
Ja, genau, deswegen haben wir ihn auch, also ich traue ihm das auf jeden Fall wieder zu, dass er eine Etappe gewinnen kann, und ich denke, da wirst du mir auch zustimmen. Wer schon mal eine Giro-Etappe gewonnen hat mit damals, ich glaube gerade mal 20, dem ist das wieder zuzutrauen. Und auch seine Formkurve zeigt Richtung Giro eindeutig nach oben. Er war erst 9. bei der Tour of the Alps, wo ja auch Fahrer wie Chris Froome, Thibaut Pinot, Fabio Aru am Start waren. Also ja, weiß Gott, keine schlechten Radfahrer oder keine schlechten Radprofis. Und er hat wenige Tage danach den Giro del Apennino gewonnen. ist ein Fahrer, dem man Etappensiege zutrauen kann, ist aber auch ein Fahrer, dem man zutrauen kann, dass er am Ende des Giro Richtung Top Ten fahren kann.
Ja, und der letzte junge Fahrer, den wir noch auf dieser Liste haben, das ist Ben O'Connor. Der hat sich gerade jetzt in Richtung Giro hervorgetan. 22 Jahre ist der Jung, kommt aus Australien und hat bei der Tour mit einem 7. Platz, einem Etappensieg und dem Gewinn der Nachwuchsfahrerwertung auf sich aufmerksam gemacht. Ist beim Team Dimension Data natürlich nicht der Kapitän, wird aber vielleicht die Chancen auf einer der Bergankünfte oder zumindest auf einer der Bergetappen etwas zu reißen, hat natürlich dort einiges an Konkurrenz auch im eigenen Team. Igor Anton und zum Beispiel auch Kapitän Louis Meintjes sind da natürlich zu nennen, den er sich im Zweifel natürlich unterordnen muss, aber trotz der auf jeden Fall im Auge behalten werden muss und der auch sich in Starterfeld, wir haben es bei Ciccione eben schon angesprochen, der Tour of the Alps sogar in Richtung Etappensieg und das auf ziemlich beeindruckende Art und Weise gestohlen hat, hat dort Thibaut Pinot zum Beispiel stehen. Von daher einer, der auf jeden Fall was reißen kann bei dieser 101. Austragung des Giro d'Italia. Und damit sind wir mit der Vorschau an sich am Ende, lieber Erik. Geht's ans Eingemachte. Ich weiß schon, auf wen Erik tippt, deshalb lasse ich ihm den Vortritt, damit ich ihn noch länger auf die Folter spannen kann, was denn mein Siegtipp angeht. Erik, wer wird für dich den Giro gewinnen?
Ja, das ist jetzt natürlich schwierig. Das ist der Moment, wo man sich als Hobby verdammt in die Nesseln setzen kann. Aber ich möchte es natürlich trotzdem mal versuchen. Was den Giro-Gesamtsieg betrifft, muss ich mich leider wahrscheinlich bei vielen Hörern unbeliebt machen. Aber ich denke, dass tatsächlich Chris Froome den Giro gewinnen wird. Einfach aus dem Grund, er ist der stärkste Fahrer aus meiner Sicht. Er hat auch das stärkste Team. Die Strecke kommt ihm entgegen. Sein Formaufbau Richtung Giro, der scheint zu passen. Ob er natürlich aufgrund dieses schwebenden Dopingverfahrens in einem Jahr oder in einem halben Jahr noch der Giro-Sieger offiziell sein wird, das sei jetzt mal dahingestellt. Aber ich denke, dass Chris Froome in Rom Trophäe für den Giro-Sieg in den Himmel recken wird. Als zweiten habe ich Fabio Aru auf dem Schlusspodium und dritter wird in meinem persönlichen Giro d'Italia, den ich im Kopf so durchspiele, Tom Dumoulin. Bin ich gespannt, ob es wirklich so kommt. Ich mache es aber mit dem Chris Froome-Tipp gleich wieder gut. Und zwar möchte ich voraussagen, dass es einen Etappensieg von Maximilian Schachmann gibt und dass Toni Martin das lange Zeitfahren gewinnt.
Obwohl du ihm unterstellt hast, dass seine Zeitfahrkünste abhanden gekommen sind.
Ja, trotz dessen, ich glaube, dass Toni Martin sich natürlich versuchen wird, in den Tagen vorher ein bisschen zurückzuhalten und die anderen Fahrer, die im Zeitfahren möglicherweise schneller sind als er, die müssen in den Tagen davor schon ziemlich Vollgas geben in den Bergen. Deshalb könnte es sein, dass Toni Martin, wenn er dieses Zeitfahren wirklich ein bisschen vorbereiten kann in den Tagen davor, da eine Chance hat. Und selbst wenn er das Zeitfahren nicht gewinnt, dann haben wir ja schon gesagt, hat er schon auch einen Etappensieg zu holen. Also dann denke ich, dass wir zwei deutsche Etappensiege mindestens sehen werden. Ich glaube auch, dass das Punktetrikot in diesem Jahr nicht an einen Sprinter gehen wird, wie es ja sonst immer gerne der Fall ist, sondern wir haben ja insgesamt nur so 5 bis 6 Chancen für die Sprinter, dafür Abankünfte und mehrere mittelschwere Etappen. Ich denke, dass einer der Klassementfahrer das Punktetrikot holen wird und lege mich da jetzt einfach schon mal auf Thibaut Pinot fest.
Alles klar, Bergwertung, eurer Wertung, lasse ich dir jetzt mal zu tippen.
Ich bin sehr gespannt, auf wen du jetzt tippst. Also das ist jetzt mein Highlight dieser Sendung.
Ja, das glaube ich. Ich habe ja auch es spannend gemacht. Und ich lehne mich tatsächlich sehr, sehr weit aus dem Fenster und tippe auf einen Giro-Sieg von Miguel Angel Lopez. Ich glaube, dass Superman diese Rundfahrt gewinnen wird. Zweiter in meiner Prognose wird tatsächlich, der hat mir sehr imponiert und auf Platz 3 komme ich dann auch um Chris Froome nicht rum. Für Tom Dumoulin wird es nur der undankbare 4. Platz. Das ist die Prognose, was die ersten 4 angeht bei mir. Punktewertung schließe ich mich an, wird denke ich ähnlich sein wie bei der Vuelta. Da hat ja Chris Froome das Trikot gewonnen. Also auch da denke ich, dass es in Richtung Gesamtwertungsfahrer geht. Und ja, ich würde sagen, ich hoffe, ich habe dich genug überrascht mit meinem Tipp.
Ja, ich muss sagen, das ist natürlich gegensätzlich zu dem, was ich so vermute. Das heißt, auf jeden Fall, einer von uns beiden muss sich dann, wenn wir die Giro-Nachbesprechung machen, ganz schön die Eselsmütze aufsetzen.
Das, denke ich, werden wir dann auch gerne machen. Denn darum geht's ja, ein bisschen Spaß zu haben. Ich denke, wir sind beide zufrieden mit dem Ausblick. Ob ihr es seid, das wissen wir nicht. Wir konnten natürlich hier bei weitem nicht alle Aspekte dieser 101. Austragung der großen Schleife durch Italien und diesmal ja auch durch Israel beleuchten. Ihr könnt eure Meinung aber gerne bei Twitter unter dem Hashtag Radiotour mitteilen. Alles, was ihr an Feedback, an eigenen Meinungen, an was auch immer habt, vielleicht auch für nächste Ausgaben, dann gerne unter dem Hashtag Radiotour oder eben an einen von uns, einmal Erik auf Twitter, eterakete87, klein und zusammengeschrieben alles, oder an mich, dem @Luke, großgeschrieben mit 2 U, unter Ru, da findet ihr uns beide. Ansonsten natürlich auch gerne immer bei meinsportradio.de gucken. Und ich bedanke mich für dieses Mal bei Erik. Dankeschön.
Ja, ich habe auch zu danken und auch, dass ich mich wirklich extrem auf den Giro freue. Das ist aus meiner Sicht immer die interessanteste Grand Tour des Jahres. Und ja, ich freue mich, dass es dann am Freitag endlich losgeht.
Ja, das tun wir auf jeden Fall beide. Ansonsten kann ich schon mal ankündigen, dass es als nächstes bei Radiotour um ein paar Jungen gehen wird. Wir wollen uns mal ein bisschen angucken, wer gerade bei den großen Teams so ein bisschen in Zukunft eine Rolle spielen kann, wen wir da so auf dem Schirm haben, auch wie es bei den deutschen jungen Nachwuchsfahrern aussieht, die vielleicht schon den Sprung geschafft haben im Radsportgeschäft. Das als nächstes dann Thema bei Radiotour. Wir werden natürlich auch da uns oder würden uns da freuen, wenn ihr uns da ein bisschen Feedback gibt. Ansonsten gehabt euch wohl, ich wünsche euch wir wünschen euch einen großartigen Giro d'Italia und wir hören uns entweder in der Sportshow hier auf mein Sportradio wieder oder bei der nächsten Ausgabe von Radiotour. Ich bedanke mich fürs Zuhören und bis dann. Ciao.
Hey. Radio Tour, der Radsport-Talk auf meinsportradio.de. Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Hallo, hier ist Tobi von Hannover liebt die 96 Show auf meinsportradio.de. Die Roten sind wieder in der ersten Liga und wir sprechen natürlich weiterhin jede Woche über das aktuelle Geschehen rund um Hannover 96. Wenn dir gefällt, was du hörst, freuen wir uns sehr über eine 5-Sterne-Rezension bei iTunes.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise, die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.